Wir kommen heute zum zweiten Teil von der Bergpredigt. Und bevor wir uns dem Bibeltext zuwenden, möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir in dir das Leben haben, das sich wirklich lohnt, so wie wir es gerade gesungen haben. Wir danken dir ganz herzlich, dass du uns ein neues Leben gegeben hast, ein Leben mit Sinn, mit Ziel. Und wir danken dir für dein Wort, durch das wir immer wieder Orientierung haben dürfen. Wir bitten dich jetzt auch für den heutigen Abend, dass du durch dein Wort zu uns redest. Amen. Wir wenden uns sehr bekannten Worten zu, nämlich den Worten Jesu: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wir lesen dazu Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie schon bei der ersten Einheit zur Bergpredigt möchte ich hier nochmals darauf hinweisen, die Bergpredigt ist eine Rede an die Jünger von Jesus. Also an Menschen, die Jesus Christus erkannt haben als den Messias, als den von Gott verheißenen Retter und die in seine Nachfolger eingetreten sind. Wenn Jesus spricht, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dann geht es hier um eine Wesensbestimmung von den Jüngern. Jesus sagt nicht, ihr sollt Salz sein, ihr sollt Licht sein, also eine Aufgabenbestimmung. Nein, darum geht es hier nicht, sondern um eine Wesensbestimmung. Dadurch, dass wir zu Jesus gehören, dadurch, dass wir in die Nachfolge von Jesus eingetreten sind, sind wir Salz der Erde, sind wir Licht der Welt. Also das ist etwas ganz Wesentliches. Es geht hier um eine Wesensbestimmung der Jünger. Salz, das hatte in der Antike eine mehrfache Bedeutung, eine vielfache Bedeutung. Es wurde gebraucht zum Haltbarmachen von Lebensmitteln. Also als Konservierungsmittel wird heute zum Teil auch noch gebraucht, zum Pökeln von Fischen zum Beispiel. Also der Petrus war ja Fischer und verschiedene andere von den Jüngern, die haben sich wahrscheinlich auch mit dem Pökeln von Fischen ausgekannt, wo sie dann besser auch die Fische in ferne Länder verkaufen konnten. Oder man brauchte Salz für medizinische Zwecke. Zum Desinfizieren von Wunden. Klar, das brennt dann ein bisschen arg, wenn man Salz da auf eine Wunde bringt, aber wenn da Leute im Krieg waren und die Römer haben viel Krieg geführt und dann hatten sie Schnittverletzungen, ja, die konnten da nicht schnell zum nächsten Spital. Wenn sie dann ein bisschen Salz drauf gemacht haben, dann hat es sehr gebrannt, aber das hat auch desinfiziert letztendlich. Und ganz klar, man hat das Salz auch zum Würzen gebracht. In vielfacher Weise war Salz und ist heute noch den Menschen nützlich. Wenn Jesus nun seinen Jüngern sagt, ihr seid das Salz der Erde, sagt er damit, ihr seid für die Erde, für die Welt ein großer Segen. Gerade wenn wir uns die Geschichte, auch die Missionsgeschichte, die Kirchengeschichte anschauen, da sehen wir, wie die Jünger von Jesus, wie die Gemeinde Jesu tatsächlich zum großen, großen Segen für die Welt geworden ist. Zum Beispiel in der Missionsgeschichte. Ich habe gerade die Woche noch ein Buch gelesen oder quer gelesen. Da geht es um Missionare, die sich unglaublich eingesetzt haben. vor 30, 40 Jahren sind sie in Nordghana angekommen, sind da zu dem Volk der Konkomba gekommen. Und dieses Volk, das lebte in ständiger Angst vor bösen Geistern. Und die bösen Geister, die mussten besänftigt werden. Sogar Kinderopfer brachte man diesen Geistern dar. Und die Priester, die oder zum Teil haben die dann nicht nur ein Opfertier geschlachtet, sondern auch viele Opfertiere. Und weil die Opfertiere für die Geister bestimmt waren, haben dann die Leute, also die Ziegen und Kühe und so, waren für die Geister bestimmt. Und dann sind sie halt auf Affen und andere Tiere ausgewichen für sich persönlich als Nahrung. Also Dinge, die nicht gut waren oder auch wie sie die Ehe geführt haben. Wenn da jemand war, der hatte eine Schwester und da wollte jemand anders heiraten, dann war das so, dann hat er gesagt, gut, ich darf die Frau heiraten, dafür darfst du meine Schwester heiraten. Das war dann so ein Tauschhandel, da hat man sich den Brautpreis erspart durch so einen Tauschhandel. Aber bei diesem Tauschhandel war das dann auch so, wenn die eine Ehe geschieden wurde, dann musste die andere Ehe auch geschieden werden, weil ja das Tauschgeschäft da war. Also verschiedene Sitten, die nicht gut waren in der Tradition. Und jetzt sind da Menschen, Missionare hingekommen, haben das Evangelium gebracht und viele haben sich bekehrt. Es ist eine Erweckung quasi ausgebrochen und es hatte so positive Folgen für diesen ganzen Volksstamm. Also Missionare haben was ganz, ganz Positives bewirkt. Die Missionsgeschichte ist voll von Wundern Gottes, wie Christen zum Segen für die Menschheit geworden sind. Oder schauen wir uns die Diakoniegeschichte an. Hier Siloa zum Beispiel oder andere Diakonissenwesen. Das ganze Spitalwesen, wo wir eigentlich kennen, ist undenkbar ohne den Einsatz von zahlreichen Diakonissen, die sich eingesetzt haben. Und zwar die treibende Kraft war die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, die Nächstenliebe. Wenn wir sehen, was da alles entstanden ist, oder das Rote Kreuz, den Gründer vom Roten Kreuz kennt ihr vielleicht, das war der Henri Dunant, und der hat seine Ursprünge in einem christlichen Elternhaus, und dieses Elternhaus und auch er damit waren geprägt von der Genfer Erweckungsbewegung. Die sind immer in die Bibelstunde gegangen, in die Gebetsstunde, in den Gottesdienst und haben sich davon prägen lassen. Und die Liebe zu Gott und zum Nächsten war die treibende Kraft vom Henri Dunant, also das Kreuz im Wappen vom Roten Kreuz. Das ist nicht umsonst da, das ist das Kreuz Jesu, wo er da geprägt ist. Übrigens war er auch Mitbegründer von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Einfach das, also das war ein Evangelikaler, so wie wir. Übrigens war die Schweizerische Evangelische Allianz damals noch ein bisschen geradliniger wie heute, aber das einfach als Klammerbemerkung. Oder wenn wir auch die Geschichte von der Pädagogik anschauen, da sehen wir quasi als Gründervater von der modernen Pädagogik den Comenius, 17. Jahrhundert, das war ein freikirchlicher Christ. Ohne den gäbe es ganz viele Prinzipien von der Pädagogik, wo heute noch ihre Gültigkeit haben, wo man sich orientiert, gehen auf den Comenius zurück. Das war ein freikirchlicher Christ, aus einer Brüdergemeinde kam er. Also, und sein Ziel von der Pädagogik war letztendlich, dass die Menschen durch den Glauben an Jesus Christus von ihrem verderblichen Weg gerettet werden und lernen, in den göttlichen Ordnungen zu leben. Das war sein Ziel von der Pädagogik. Und deshalb hat er gesagt, wir brauchen unbedingt Volksschulen, eine Volksschulpflicht, wo alle Kinder in die Schule gehen und das lernen. Dieses klare Ziel hatte Comenius eigentlich. Und wenn wir sehen, was Christen als Salz von der Erde bewirken können, dann ist es schon gewaltig. Wir haben jetzt verschiedene Beispiele gesehen, die sind richtig groß. Aber Christen wirken auch im Kleinen als Salz von der Erde. Das ist eine ganz segensreiche Sache, wenn Christen als Salz von der Erde wirken. Doch jetzt sagt Jesus seinen Jüngern nicht nur, ihr seid das Salz der Erde, wunderbar, sondern er sagt eine Ermahnung. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Wir wissen, Salz kann normalerweise nicht fade werden. Also wenn ihr in die Mikro oder in den Korb geht und ein Päckli Salz kauft und dann sucht ihr das Mindesthaltbarkeitsdatum, da findet ihr keins. Weil Salz, das ist quasi unendlich lang haltbar, das bleibt immer salzig. Wieso sagt dann Jesus so was Komisches? Nun, er sagt dann nichts Komisches, sondern er hat das Salz vor Augen, das man in der damaligen Zeit gebraucht hat, in Israel. Und das war das Salz vom Toten Meer. Das Salz vom Toten Meer enthielt natürlich Salze, aber auch andere Mineralien. Und die anderen Mineralien sind natürlich dann nicht salzig. Und jetzt, wenn der Regen kommt auf das Salz und das wäscht das eigentliche Salz aus und die übrigen Mineralien bleiben übrig, ja, dann ist vom Salz nicht mehr viel übrig und dann ist das Salz fade geworden. Dieses Salz haben wir vor Augen zu haben. Also wenn die Verunreinigungen nur noch da sind und das eigentliche Salz wie verloren gegangen ist, dann kann Salz fade werden, eben das damalige Salz, was die Leute gebraucht haben. Und wenn wir jetzt wieder in die Geschichte hineinschauen, in die Kirchengeschichte, in die Missionsgeschichte, da sehen wir leider, dass genau das auch passiert ist, wo Salz fade geworden ist, wo viele gute ursprünglich christliche Werke einen Weg gegangen sind, wo man sagen muss, schade. Manche Missionswerke, die haben nicht mehr das Zentralanliegen von der Evangelisation, sondern die haben plötzlich eine Verschiebung gemacht. Die haben plötzlich das Zentralanliegen von der Entwicklungshilfe. Und wie effektiv die Entwicklungshilfe ist, das wissen wir. Nämlich gar nicht so effektiv, weil die Leute, die machen ihre Hand auf, nehmen es dankbar an. Vieles geht sogar auch in irgendwelche dunkle Kanäle. Aber was nicht stattfindet, ist eine Herzensveränderung bei den Menschen, wo wirklich nachhaltig ist. Verschiedene Missionare, die in Entwicklungsländern tätig sind, die sehen das mit Bedauern fest, wie nicht nachhaltig Entwicklungshilfe ist, weil die Herzen von Menschen nicht verändert werden. Ich bin sehr dafür, dass man den Menschen auch mit Taten hilft. Aber die wichtigste Hilfe ist immer die Hilfe am Herzen. Und da sehen wir unser Gesundheitswesen an. In unserem Gesundheitswesen ist nicht mehr die Liebe zum Nächsten die treibende Kraft, sondern unser Gesundheitswesen ist vor allen Dingen ein Dienstleistungsbetrieb. Und dieser Dienstleistungsbetrieb, der wird immer teurer. In diesem Dienstleistungsprinzip steht was im Mittelpunkt? Das Geld verdienen. Und leider müssen wir das manchmal auch in den Zeitungen lesen, zum Glück kann man das nicht pauschalisieren, wo Abrechnungssysteme und so weiter missbraucht werden, einfach weil man damit gut Geld verdienen kann. Im Mittelpunkt steht nicht mehr das Wohl vom Menschen, sondern eben, dass man selber auch gut über die Runden kommt. Und in der Pädagogik, da war früher das Ziel, dass der Mensch mit Gott versöhnt wird und nach den Ordnungen Gottes leben kann. Und heute haben wir dieses Ziel leider nicht mehr in der Pädagogik. Deshalb musste ein anderes Ziel her. Das Ziel von der heutigen Pädagogik ist, dass das selbst entfaltet werden kann. Nicht mehr die Liebe zu Gott, zum Nächsten ist das höchste Ziel der Pädagogik, sondern die Liebe zu sich selbst, die Selbstverwirklichung. Und wo das hinführt, können wir uns erahnen, das führt sicher nicht dazu, dass verantwortliche Menschen herangebildet werden. Ja, wir sehen in den geschichtlichen Entwicklungen, wie Christen zu einem großen Segen für zahlreiche Menschen wurden, aber wir sehen leider auch, wie christliche Institutionen ihre Salzkraft verloren haben. Und das stimmt uns tief traurig. Mich stimmt es tief traurig. Aber das fordert uns zugleich auch heraus, nämlich in unserem persönlichen Leben, dass wir selber nicht salzlos werden. Wir wollen uns herausfordern lassen, gerade von diesem Bibelwort, dass bei uns das Salz nicht ausgewaschen wird, sondern dass das Zentrum in unserem Leben das Zentrum bleibt. Es ist ja so, dass bei uns im Leben auch als Gläubige es verschiedene Gefahren gibt. Gefahren, die bei uns zu einer Zentrumsverschiebung führen können. Vielleicht sind wir dadurch gefährdet, dass wir unsere Gedanken mehr von den Medien und vom gesellschaftlichen Mainstream prägen lassen, als von der Bibel, von dem Wort Gottes. Und als Folge davon, dass wir uns vom Mainstream prägen lassen, werden wir plötzlich mundtot gemacht und haben nicht mehr den Mut, den Mund aufzutun für die Wahrheit. Vielleicht sind wir gefährdet durch den Reichtum. Wenn es bei uns hauptsächlich um das Erlangen oder um das Bewahren von unserem Reichtum geht, dann kann bei uns die wichtigste Priorität vom Leben verloren gehen, nämlich die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Wir verlieren aus dem Blickfeld, dass Gott uns den Reichtum anvertraut hat, um damit Gott und unserem Nächsten zu dienen. Vielleicht sind wir aber auch gefährdet durch eine selbstgerechte Haltung. Dadurch, dass wir einfach nur über die anderen klagen, was bei den anderen alles falsch ist und was sie nicht richtig machen, wir können so gut über die böse, böse Welt schimpfen, anstatt dass wir sehen, und die Welt, die böse Welt, die braucht meinen Einsatz, damit das Evangelium an den Mann und an die Frau kommt. Und da hilft es nichts, wenn ich über die Nächsten schimpfe, sondern ich muss ja den anderen gewinnen. Und durchs Schimpfen über den anderen gewinne ich den Nächsten ganz sicher nicht. Als Christen haben wir mit Jesus einen neuen Lebensmittelpunkt bekommen. Als Christen können wir deshalb Salz und Licht von der Erde sein. Unsere Salzkraft können wir aber nur dann behalten, wenn Jesus ganz klar auch das Zentrum, der Mittelpunkt von unserem Leben bleibt. Und deshalb lasst das uns ein Anliegen sein, das größte Anliegen, dass Jesus unser Denken bestimmt, voll und ganz. Dass Jesus unser Reden bestimmt, voll und ganz. Und dass Jesus auch unser Handeln bestimmt, voll und ganz. Und nur wo Jesus im Zentrum von unserem Leben ist und nicht das eigene Ego und nicht die Erwartungen von unserem Umfeld, nur dort können wir auch unsere Salzkraft entfalten. Beim Bild vom Salz, da ist der ermahnende Teil für die Jünger im Vordergrund. Beim Bild vom Licht, da steht die Ermutigung der Gläubigen im Vordergrund. Nämlich dort werden die Jünger ermutigt, das Ziel, das Gott für sie hat im Leben, vor Augen zu behalten. Wir lesen die Verse 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus von sich selbst: Ich bin das Licht der Welt. Licht der Welt können Menschen nicht aufgrund von ihrer eigenen Natur sein, aufgrund von ihren eigenen Anstrengungen, sondern nur dann, wenn Jesus in ihnen lebt. Und deshalb nochmal, die Bergpredigt ist eine Jüngerrede, eine Rede an die Jünger. Wir sind das Licht der Welt, weil Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt. Und wenn jetzt Jesus in uns lebt, als unser Erlöser und als unser Herr, wenn er unser Leben regiert, dann kann das nicht unverborgen bleiben. Dann wird das sichtbar. So wie eine Stadt auf einem Berg. Ich möchte dazu ein Beispiel erzählen, und zwar, wer bei uns schon mal zu Hause war, der weiß, wir haben da so einen Sitzplatz auf so einem Hügel. Der Hügel gehört zu unserem Land dazu. Und wenn man auf diesem Sitzplatz sitzt am Abend und dann kommt die Nacht und so, die Sterne leuchten, da sieht man dann, wenn man gegen Jura schaut, eine Stadt leuchten. Diese Stadt ist La Chaux-de-Fonds. Ich habe davor gar nicht gewusst, dass da hinten irgendwo eine Stadt gibt und so. Und dann habe ich mal mit Google geschaut, ja, was leuchtet denn da hinten, Google Maps. Und dann habe ich herausgefunden, das ist eben diese Stadt. Ist eine berühmte Stadt, eine Uhrmacherstadt, gehört zu den höchsten Städten in Europa. Also ist eine interessante Stadt. Und die ist überhaupt nur deshalb mir ins Blickfeld gekommen, weil diese Stadt hoch oben auf einem Berg gebaut ist. Das heißt, sie wird sichtbar. Zwangsläufig wird eine Stadt, die auf dem Berg gebaut ist, wahrgenommen. Und wenn Jesus unser Herr ist, dann kann das ebenfalls nicht unverborgen bleiben. Praktisch, oder? Also, wir sind Licht der Welt, und das wird zwangsläufig von unseren Mitmenschen wahrgenommen. Vielleicht hat der ein oder andere das unter uns gerade so schon mal erlebt. Kommt ein wildfremder Mensch auf einen zu und der spricht einen an und fragt: Sag mal, sind Sie Christ? Das merkt man nämlich an Ihrem Verhalten. Also bei uns in der Gebetsgruppe, da hat gerade Harm Friedlis das gerade erzählt, ihnen ist genau sowas passiert im Urlaub, wildfremde Menschen kommen auf sie zu, sind sie Christ? Das merkt man an ihrem Verhalten. Und Jesus hat eigentlich ja genau dasselbe gesagt in Johannes 13, Vers 35. Da sagt Jesus: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es wird wahrnehmbar sein, wenn Jesus unser Herr ist. Wenn Jesus über unserem Leben regiert, dann ist ja auch die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unseren Herzen ausgegossen. Und dann wird das sichtbar durch unser Verhalten. Doch jetzt sagt Jesus nicht nur: Ihr seid das Licht der Welt, sondern er führt weiter aus: So ein Licht, wie ihr seid, das stellt man ganz bewusst auch auf den Leuchter. Das stellt man nicht irgendwo unter den Scheffel und dass es niemand sieht, soll ja niemand merken, dass da ein Licht ist, sondern das stellt man auf den Leuchter. Und noch etwas sagt Jesus hier. Er sagt, wie wir dieses Licht leuchten lassen können, wie wir dieses Licht auf den Leuchter stellen, nämlich indem wir Gutes tun. Lasst euer Licht leuchten vor Menschen, indem ihr Gutes tut. Interessante Formulierung übrigens. Lasst euer Licht leuchten. Ihr seid das Licht der Welt und deshalb leuchtet, sondern ihr habt ein Licht und jetzt lasst dieses Licht leuchten. Es geht letztendlich darum, dass Jesus durch unser Leben sichtbar wird, dass die Menschen aufgrund von unseren Taten Jesus wahrnehmen können. Darum geht es. Und dies machen wir, wie schon gesagt, durch gute Werke. Ich möchte nochmal auf das Beispiel zurückkommen von dem Missionar, der unter den Konkomba gearbeitet hat. Und das war ein Pioniermissionar. Und als er das erste Mal zu diesem Stamm gekommen ist, hat er nicht diesem Stamm gesagt, ihr tut so viele böse Dinge, ihr seid so von furchtbaren bösen Geistern gefangen, aber ich habe eine gute Nachricht für euch, Jesus kann euch befreien und jetzt bekehrt euch. Das hat er nicht als erstes gesagt, sondern als erstes hat er mal unter diesem Volk gewohnt. Und das Volk konnte an seiner Freundlichkeit und an seiner Friedfertigkeit sehen, das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Er hat zuerst einmal unter ihnen gewohnt. Und als nächstes, der musste dann irgendwann wieder zurück, der war verheiratet und sollte auch mal wieder bei seiner Frau sein. Und dann hat er gesagt, ich komme aber wieder. Und die haben gedacht, der kommt sicher nicht mehr wieder, wir leben hier so abgeschieden von der ganzen Welt, was will der hier bei uns, der kommt nicht wieder. Und der hat gesagt, ich komme wieder und er ist tatsächlich wiedergekommen, zusammen mit seiner Frau. Und da haben die Konkomba festgestellt, das ist ein Mann, der ist vertrauenswürdig, der hält das, was er sagt. Und dann seine Frau, die war Krankenschwester und die hat sich dann sehr herzig um die vielen Kranken gekümmert, hat Gutes getan und so konnte die Bevölkerung von den Konkomba feststellen, was die tun, die Missionare da, das ist gut, das ist gut. Und das ist auch wie der Türöffner gewesen, dann fürs Evangelium. Klar, das Evangelium haben sie dann auch ganz klar verkündigt. Aber zunächst einmal haben sie vorgelebt, was ein glaubwürdiges Christsein bedeutet. Und genau dasselbe gilt eigentlich auch für uns in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer Gesellschaft, wo viele ihren eigenen zusammengestiefelten Glauben haben, nicht den biblischen Glauben, und wo es Grundlagenarbeit braucht. Wir müssen quasi auch fast wie Pioniermissionare hier in unserer Welt sein, weil viele gar kein klares Bild vor sich haben, was Christsein eigentlich bedeutet. Und da braucht es in erster Linie auch Menschen, gläubige Menschen, die ein authentisches, die ein glaubwürdiges Christsein vorleben. In unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, da wollen wir Menschen sein, die um Frieden bemüht sind, die sich auszeichnen durch Freundlichkeit. Wir wollen als wahrhaftige, zuverlässige Menschen auffallen. Wir wollen nicht einfach auf unser eigenes Wohl bedacht sein, sondern wollen das Gute für unsere Mitmenschen suchen. In unserer Gesellschaft, da ist es ja so, das ist eine vom Individualismus geprägte Gesellschaft. So das eigene, die Eigenvorstellungen sind immer mehr im Vordergrund. Und das hat auf der einen Seite was Positives. Man kann sein Leben sehr frei und individuell gestalten. Man muss nicht mehr den Beruf vom Vater lernen, so wie es früher war. Die guten alten Zeiten, die waren auch nicht überall gut, sondern... Aber der Individualismus hat auch einen großen Nachteil, nämlich wir haben in unserer Gesellschaft auch eine zunehmende soziale Verarmung. Man lebt nicht mehr in so dicken Beziehungsverbindungen wie früher und das führt zur sozialen Verarmung. Und da können wir als Gläubige etwas ganz Gutes tun, was wirklich Gutes. Gastfreundlich sein. Dazu werden wir mehrfach in der Bibel aufgefordert. Hebräer 13, Vers 2 zum Beispiel oder 1. Petrus 4, Vers 9. Und jetzt, wenn wir gastfreundlich sind, so Gutes tun, sozial verarmten Menschen vielleicht, was passiert dann? Sie kommen mal zu uns zu Besuch und erleben, wie die Atmosphäre in einem christlichen Haus ist. Dass da eine gute Atmosphäre herrscht. Und, und dann beten wir vielleicht noch vor dem Essen und dann lernen die, ja, in diesem Haus, wo eine gute Atmosphäre ist, da wird Gott gedankt für das Essen und für alle Gaben, die er uns gibt. Ja, wir wollen Gutes tun. Gutes tun heißt auch, dass wir nicht auffallen durch Geiz. Also wir Gläubige, lasst uns nicht auffallen durch Geiz. An keiner Stelle in der Heiligen Schrift lese ich, fallt auf als Gläubige durch Geiz, sondern ich lese, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das steht nämlich in Lukas 16, Vers 9. Und mit dem Mammon ist Geld gemeint. Und das dürfen wir ruhig wörtlich nehmen. Wir dürfen unser Geld einsetzen, wir dürfen großzügig sein, wir müssen nicht geizig sein, um uns eine Wohlgesinnung bei den Menschen in Anführungszeichen kaufen. Weil die Menschen, die können dadurch lernen, Gott ist großzügig. Es gibt einen großzügigen und barmherzigen Gott, nicht einen knausrigen und geizigen Gott, der auf jeden Rampen schaut und so weiter. Also Licht in der Welt sein bedeutet nicht als erstes, dass wir den Menschen das Evangelium um die Ohren schlagen, sondern das bedeutet als erstes, dass wir ihnen mit unserem Leben sichtbar machen, was es bedeutet, das Licht des Lebens zu haben. Also wenn die Leute sehen, das, was der macht, das ist gut. Und dann erfahren sie uns von uns, und der ist Christ. Und das, was er tut, macht er, weil er Christ ist, weil er das Licht des Lebens hat. Also das bedeutet als erstes Licht sein. Und dann bedeutet Licht sein natürlich auch das Evangelium, den Menschen weitergeben. Das gehört unbedingt mit dazu. Es ist nämlich so, Jesus sagt hier nicht, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, indem ihr gute Dinge tut, damit die Leute euch bewundern und euch auf die Schulter klopfen und sagen, was bist du für ein guter Typ? Sondern es steht hier, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen durch gute Werke, dass ihr euren Vater im Himmel preisen. Und das ist vom Sehen zu dem kommt, dass Menschen Gott preisen, dass sie zu Anbetern Gottes werden, ist eins ganz wichtig, dass sie eben das Evangelium hören, dass sie den kennenlernen, der unser Leben verändert hat. Für uns stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie genau schaffen wir das? Wie schaffen wir diesen Link von unserem Leben, Vorleben, dahin, dass wir zum Glaubensgespräch kommen und Menschen das Evangelium weiter sagen können? Ganz gut. Wir können uns einfach mal ein paar Gedanken machen. Vielleicht haben wir das schon ab und zu erlebt, dass uns Leute gesagt haben, du bist immer so freundlich oder wie du dich einsetzt, deine Großzügigkeit, das ist einfach vorbildlich. Und jetzt können wir uns mal Gedanken machen, was antworten wir in solchen Situationen? Häufig sagt man, ja, danke und lächeln ein bisschen verlegen, aber da können wir auch dann antworten, wenn jemand sagt, du bist immer so freundlich, da können wir sagen, weißt du, das hat auch seinen Grund, dass ich immer so freundlich bin. Ich durfte die Freundlichkeit Gottes kennenlernen und bin von der zutiefst geprägt und das wird jetzt auch sichtbar. Oder wenn man immer fröhlich ist, aufgestellt, zumindest macht es den Eindruck, dann kann man sagen, ja und Gott hat mir wirklich auch Grund zum Fröhlichsein geschenkt. Und je nachdem, wenn die Menschen offen und interessiert sind, dann fragen sie weiter. Und wenn sie nicht offen und interessiert sind, dann können wir das auch einfach mal ruhen lassen. Oder vielleicht sind Menschen über unsere Großzügigkeit oder über unsere Hilfsbereitschaft erstaunt und sagen, du tust mir so viel Gutes. Und da können wir dann antworten, und Gott hat mir noch viel mehr Gutes getan. Und deshalb ist es mir den Anliegen, auch Gutes mit dem zu tun, was Gott mir anvertraut hat. Und dann fragen vielleicht die Leute, sag mal, was hat denn Gott dir alles Gutes getan? Und dann können wir erzählen. Also wir können uns Gedanken machen, was wir den Leuten antworten können. Aber ich muss euch noch was sagen, das ist nicht das Entscheidende, unsere Gedanken. Sondern das Entscheidende ist, dass wir dem Herrn Jesus als Werkzeuge zur Verfügung stehen. Wir können uns viele gute Sätze überlegen, aber das Wichtigste ist, dass wir dem Herrn Jesus verfügbar sind. Und deshalb ist das Gebet das Entscheidendste. Mir ist es ein Anliegen, dass wir unser Leben mit dem täglichen Gebetsanliegen leben. Herr Jesus, ich möchte dir als dein Diener zur Verfügung stehen. Öffne du mir die Augen für die Werke, die du vorbereitet hast, dass ich darin wandeln tue. Übrigens steht das so ähnlich auch in Epheser 2, Vers 10. Wenn wir jetzt zusammenfassend alles nochmal überblicken, da haben wir gesehen, als Jünger von Jesus sind wir Salz von der Erde. Das sind wir Licht von der Welt. Nicht wir müssen es werden, sondern wir sind es durch den Glauben an Jesus. Das ist ein großer Zuspruch. Aber dass wir unsere Salzkraft auch als Gläubige entfalten können, ist eins ganz wichtig. Dass wir in Jesus bleiben. Dass Jesus das Zentrum in unserem Denken, in unserem Reden und in unserem Handeln bleibt. Nicht durch die Konformität, durch die Anpassung an unsere Gesellschaft, nicht durch das Erlangen vom Reichtum, nicht durch die Abschottung vor der Welt und ein selbstgerechtes Verhalten können wir als Salz in der Erde wirken, sondern wir können nur dann als Salz in der Erde wirken, wenn wir in Jesus bleiben. Und dann wollen wir ganz klar dem Ziel entgegengehen, wo Jesus uns berufen hat, nämlich als Licht der Welt den Menschen Jesus bekannt machen. Durch gute Werke und dann auch durch unser Zeugnis. Dass das nicht einfach nur graue Theorie bei uns bleibt, dafür braucht es das Gebet. Das Gebet, dass wir dem Herrn Jesus tagtäglich zur Verfügung stehen wollen als seine Diener und dass er uns führt in die für uns vorbereiteten Werke. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort. Und uns ist es ein großes Anliegen, dass du durch uns wirkst, dass wir die Salzkraft entfalten können, dass wir als Lichter wahrgenommen werden. Und wir bitten dich, dass du unser Reden und unser Tun leitest, damit noch viele Menschen letztendlich dich kennenlernen dürfen und verändert werden können, weil sie dich in ihr Leben aufnehmen. Schenk du dazu Gnade. Amen.